Wäre man genötigt, ein hegemoniales Medium der Gegenwart zu bestimmen, wäre die naheliegende Antwort wahrscheinlich Games. Videospiele, sie setzen doppelt so viel um wie Film- und Musikbranche zusammen. Videospieladaptionen wie der Super Mario oder der Minecraft-Film sind ungemein erfolgreich. Schon 2007 sah die Theoretikerin Mackenzie Walk die Welt in ihrer Gamer Theory in einen kollektiven Gamespace verwandelt. Und die letzten Dekaden voll von Quantifizierung und Gamifizierung des menschlichen Lebens haben ihr Recht gegeben. Hegemonien neigen dazu, sich neue Herrschaftsbereiche zu erschließen. Ein dominantes Medium wird Einfluss auf andere Ausdrucksformen nehmen, Adaption, Hybridität und neue Formen provozieren, so etwa in der Literatur. Die sogenannten Lit-RPGs, kurz für Literary Role-Playing Games, kombinieren die Logik und Systeme von Rollenspielen für Computer oder Konsolen mit der Erzählung von klassischen Fantasy- oder Sci-Fi-Romanen. Wir wollen uns mit diesem kaum mehr als ein Jahrzehnt alten Genre beschäftigt und haben dafür natürlich auch einiges gelesen. Und wir, das sind heute Alex Matzkeit.
Hi.
Und ich bin Lukas Pawenczyk. Hallo Alex. Freut mich, dich als ersten Gast begrüßen zu dürfen. Du führst den Blog Real Virtuality. Du moderierst Läuft, den Podcast von EPD Medien und dem Grimme-Institut. Außerdem waren wir früher beide Teil der Sendung Kulturindustrie. Herzlich willkommen.
Ich fühle mich sehr geehrt, euer erster Gast zu sein. Oder dein erster Gast in diesem Fall.
Ja, und es liegt an zwei Faktoren. Zum einen werden Leute merken, Finn ist nicht da, Finn ist im Urlaub und segelt, während ich mich tief in Kellergewölbe begeben habe. Und zum anderen hast du vor einer ganzen Weile über ein Thema geschrieben, dich mit einem Thema beschäftigt, das ich dann sofort auch irgendwie faszinierend fand. Alex, möchtest du kurz erzählen, wie du über die Lit-RPGs gestolpert bist?
Ja, ich musste mich erinnern, wie es eigentlich kam. Ich höre einen Podcast, der heißt Imaginary Worlds. Ein sehr guter Podcast, wie ich finde, erscheint alle zwei Wochen und ist wirklich so ein Ein-Personen-Projekt, aber hochprofessionell professionalisiert von einem ehemaligen Radiojournalisten, glaube ich, der einfach alle zwei Wochen ein Thema aus der Fantastik aufgreift und das mit Interviews und Narration so wie so ein kleines Radio-Feature sozusagen vorstellt. Und ich glaube, es ging nicht um Lit-RPGs auf jeden Fall, es ging um Hörbücher. Also er hat so erzählt, wie Hörbuchsprecher in so ihre Arbeit machen. Und dann hieß es plötzlich, ja, und oft müssen diese SprecherInnen ja auch Lit-RPGs vorlesen. Und das ist besonders interessant, weil da dann zwischendurch seitenweise irgendwelche Tabellen nur mit Stats und Skilltrees und sowas drin vorkommen. Und das wäre ja ein bisschen interessant zum Vorlesen. Und da habe ich gedacht, das habe ich ja noch nie gehört, habe mir einfach nur eine Notiz gemacht und bin dann vor kurzem zurückgekehrt und habe mir das angeschaut. Und so bin ich auf dieses Genre gekommen, von dem ich noch nie gehört hatte, was ich aber natürlich als selber langjähriger Rollenspieler und Fantasy-Science-Fiction-Fan total spannend fand. Und ja, von da aus ging es dann los mit dem Rabbit Hole, wie üblich.
Ja, ich muss sagen, ich finde so diese Hybridisierung, dieses Aufbrechen der Formliteratur immer irgendwie spannend. Das Genre, wenn man schaut, existiert in einer gewissen Form schon so lange eigentlich, wie es Videospiele gibt. Also so lange existiert diese Grundidee, die dieses Genre oft antreibt, eine Figur in einem Videospielkontext mit der Regellogik dieser Welt eben zu versenken. Aber es gibt da auch eine, sagen wir, spezifische historische Konstellation, die das Genre hervorbringt. Also es entsteht Anfang der 2010er Jahren in russischen Foren in einem Self-Publishing-Bereich immer mit einer Nähe zu Gamelit, also Literatur, die sich so in den Welten von Videospielen versenkt, in der Nähe zu Fanfiction, in diesem ganzen, sagen wir, nicht professionellen Raum der Literatur. Es hat sich mittlerweile professionalisiert. Mittlerweile nehmen sich auch großen Verlagen diesem Themen an. Aber ich würde sagen, es ist erst so richtig möglich geworden in der Form, wie es heute besteht, auch mit dem Internet, mit dem Erfolg von Massive Multi-Online Role-Playing Games, also Spielen, die irgendwie so ganz viele Menschen so miteinander verbinden und vielleicht auch mit neuen Formen von Vermessbarkeit des Menschen. Denn wenn ich überlege, diese Kombination von Literatur und da drin sind dann die Messwerte, die Stats, die wir aus Videospielen kennen, dann habe ich sofort immer eine Nähe vermutet zu so einer Art von Vermessbarkeit und der Quantifizierbarkeit von Daten, die unser Leben heute prägt. Also ich würde sagen, das Wichtigste neben unserem Puls ist wahrscheinlich der Kontostand. Also diese Messzahl, die uns auf irgendeiner Weise dann doch, ob wir wollen oder nicht, vielleicht ist das in etwas soziologische Perspektive, auch einen bestimmten Platz in der Gesellschaft zuweist, eine Position. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir heute so viel mehr Stats haben, so viel mehr Werte über uns sonst, bedingt dieses Genre so ein bisschen. Oder was meinst du zu dieser These, dass das erst entstehen kann in der heutigen Form, wenn der Mensch so gläsern geworden ist. Wenn ich jetzt gerade aus dem Fitnessstudio zurückkomme und weiß, wie oft ich 100 Kilo eben anheben kann, weil ich es in der App markiere.
Ja, das leuchtet natürlich ein, dass Gamifizierung auch ein großes Element generell des Lebens geworden ist, von Social Media, Followern, Likes und so weiter, über, keine Ahnung, Schritte zählen, dieses ganze Thema Quantified Self und meine Zahnbürste sagt mir, habe ich auch lang genug geputzt, lauter all diese Dinge, das passt schon dazu. Ich weiß, wir ticken da so ein bisschen anders. Ich neige immer nicht so dazu, das Ganze gleich so auf die Gesellschaft zu übertragen. Ich glaube eher auch, dass dieses Community finden im Internet und dort auch eben Fanfiction. Diese Romane leben ja vor allem auch auf so Self-Publishing-Plattformen wie Royal Road, was ich vorher übrigens auch nicht kannte, aber was ja, glaube ich, auch total berühmt ist für diese ganze Richtung, was man jetzt als Romantasy und sowas kennt.
Ich habe mir die letzten Tage auch hier und da so ein bisschen durch die Angebote durchgeklickt und geguckt, okay, man hat auch noch eine Beziehung zum Isekai, also zu diesem, was ich eigentlich aus dem Manga- und Anime-Bereich kenne und so. Also ich fand das schon ganz interessant, da so eine kleine subkutane Welt zu entdecken, die, sagen wir, nicht wahnsinnig oft in den Mainstream drängt. Also man findet schon ein paar Artikel, aber nicht unbedingt in großen Publikationen. Man findet vereinzelt Podcast-Folgen zum Lit Apogee. Aber wir sind, glaube ich, im Großen und Ganzen, obwohl wir nicht jetzt direkt am ersten Tag da sind, doch noch vergleichsweise früh, oder?
Ja, also das ist auch das, was mich daran fasziniert hat. Das war wirklich zum ersten Mal seit langem das Gefühl, mal wieder was zu entdecken, wo ich den Eindruck hatte, das ist noch nicht ausgeschöpft. Also wir haben uns ja ein Buch beide vorgenommen, was wir jetzt komplett gelesen haben, Dungeon Crawler Karl, das dadurch sozusagen vielleicht auch ein bisschen bekannt geworden ist, dass es jetzt auch optioniert wurde für eine Serie, die da entstehen soll. Also das heißt, es schwappt so langsam über, aber ich glaube, der ganz große Siegeszug, den zum Beispiel Romantasy, würde ich sagen, vielleicht so in den letzten 5 Jahren angetreten hat, der steht dem Genre noch bevor und ich bin unentschieden, ob es passieren wird, aber ich könnte es mir schon in vielleicht abgeschwächten Formen teilweise ganz gut vorstellen.
Das würde ich auch sagen. Ich würde nämlich sagen, die andere historische Konstellation, die ich sehe, ist, was du schon mit diesen Gemeinden beschrieben hast. Ich würde das vielleicht kurz noch spezifizieren. Ich glaube, der Erfolg hat auch damit zu tun, dass heute so oft Videospiele passiv als Narrativ konsumiert werden. Also, dass wir jetzt heute eine YouTube- und auch eine Twitch-Landschaft haben, in der man nicht nur Let's Plays und sowas eben anschaut oder Leuten eben einfach beim Zocken zuschaut, sondern auch Lore-Videos guckt oder man guckt sich 8-stündige Essays an, in denen dann die Plots von so Videospielwelten nochmal erzählt werden. Das heißt, die Art zu erzählen, die wir aus Videospiel kennen, die ja abweicht tendenziell von dem, was wir vielleicht in anderen Medien sehen, in der Art, wie Bewegungen verlaufen, in der Art, wie zum Beispiel selten da große Schnitte sind, sondern wir oft so relativ konstante Welten haben und so. All das ist mittlerweile Usus geworden für die Leute. Man schaut sich das an, so wie man früher Bücher gelesen hat, wie man Filme geschaut hat. Ich glaube, das war vor 20 Jahren auch noch nicht gegeben, als dann in so Foren wie bei Something Awful Leute wie Slow Beef zum Beispiel das Let's Play mit geprägt und erfunden haben. Ursprünglich ja noch ein Screenshot-basiertes Medium, weil eben die Videoplattformen so schwierig waren. Und ich glaube, erst seitdem diese Art von Konsum regelmäßig geworden ist, war es überhaupt möglich, diese Art von Literatur zu schreiben. Ich glaube, das waren notwendige Voraussetzungen dafür.
Ja, und also ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, konnte ich es mir sehr schwer vorstellen, bevor ich es erstmal selber gelesen habe. Vielleicht lohnt es sich mal ein bisschen zu erklären, wie es sich eigentlich anfühlt, das zu lesen. Also ich würde sagen, es sind erstmal einfach typische Genre-Romane, die so auf schnelle Lesbarkeit geschrieben sind. Das heißt, die Sprache ist nicht besonders ausgeschmückt und so weiter. Also so typische, würde ich sagen, so Konsumliteratur, die man halt viel und schnell lesen kann, wie sie gerade in diesem Self-Publishing-Bereich ja auch berühmt ist.
Es ist oft auch eine Alltagssprache vor allem,
ja,
würde ich sagen.
Absolut.
Oder eine, die mühelos anschließt an unsere Erfahrungswelt,
genau,
die nicht in irgendeiner Form dieses etwas gehobene, mittelalterliche, andersartige von zum Beispiel Fantasy-Welten oder dieses oft so exotische, abstrakte von Cypher-Welten heraufbeschwört, sondern die Figuren sprechen fast widerstandslos eigentlich genau wie wir und sind es oft auch. Also ich glaube, der Faktor, dass dort nicht in Fantasy-Welten zu erzählen begonnen wird, sondern dass man in der normalen Welt in der Regel anfängt und versetzt wird in eine neue Welt, ist ganz wichtig für die Erzähllogik.
Das glaube ich auch. Und es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, soweit ich das überblicken kann. Also manchmal hat man ein Szenario, wo Leute sich willentlich in irgendeine Art von Spielsimulation begeben und dort dann in dieser Spielwelt aktiv werden. Manchmal werden die Leute transportiert, natürlich ein ganz altes Topos der Fantasy, ja, also von Narnia bis weiß ich nicht was, dass man halt irgendwie durch ein magisches Portal steigt und dann in dieser Spielewelt plötzlich lebt. Und manchmal, so wie bei Dungeon Crawler Karl halt auch, wird es den Leuten sozusagen aufoktroyiert, dass ihr Planet oder ihre Welt irgendwie übernommen wird und sie dann plötzlich diesem Spielmechanismus ausgesetzt sind. Und dann ist es ja wirklich so, man hat die normale Handlung und das ist das, da komme ich wieder zurück zu dem, wo ich das gehört hatte mit den Audiobüchern. Es ist wirklich ja so, und das ist das Besondere, finde ich, dieses speziellen Genres, dass man dann tatsächlich die Spielmechanismen nicht nur vage umschrieben bekommt, wie das vielleicht bei einem Buch wie Ready Player One oder irgendwie sowas der Fall ist, sondern dass wirklich die Figuren, die Hauptfiguren, Spielfiguren werden und deswegen auch ihre eigenen Stats und Skills und Punkte und alles sehen können und auch im Text auf der Seite zu sehen ist, welche Sachen jetzt gerade ansteigen, welche neuen Sachen sie bekommen haben und dann teilweise das halt auch, oder meistens würde ich sagen, im Text halt irgendwie hervorgehoben ist durch eine andere Formatierung oder durch Klammern oder irgendwie sowas, dass dann da wirklich steht, Level up, du hast jetzt das und das erreicht.
Manche füllen sogar dann komplette Seiten mit so Statsbögen, also mit den Charakterbögen, wie wir sie vielleicht auch aus so Rollenspielen wie das Schwarze Auge oder aus Dungeons and Dragons oder sowas kennen. Aber das ist, glaube ich, nicht immer so. Manchmal wird das auch, wie du gerade beschreibst, so zwar herausgesetzt aus dem Fließtext, aber da steht dann irgendwie, okay, seine Stärke stieg auf 8 oder sowas.
Ja, also ich finde das insofern interessant, weil also ein altes Interesse von mir ist interaktive Fiktion. Also diese Spielbücher, die ja in den 80ern und 90ern so einen riesigen Schub hatten. Und da gab es das ja zum Teil auch schon. Nur da war eben das Besondere, dass du immer angesprochen wurdest als der Leser. Du musstest sozusagen handeln. Du musstest deine eigenen Stats aufleveln und gegen Monster kämpfen oder sowas. Und hier ist es aber ja so, dass im Grunde das gleiche Prinzip passiert, aber du hast nicht die Arbeit der Interaktion, sondern du kannst einfach einer Figur dabei zugucken, wie sie das macht. Und das finde ich das Interessante, diese Bücher fühlen sich halt an, als würde man jemand anderem beim Videospielen zugucken. Und du hast ja gesagt, Let's Plays sind total beliebt. Ich habe nie verstanden, warum. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu alt dafür. Wie gesagt, ich bin Rollenspieler. Ich gucke auch überhaupt nicht gerne zum Beispiel diesen Actual Play Rollenspielrunden zu. Ich finde das total doof, dass ich da nicht mit eingreifen kann. Aber es ist sehr beliebt. Es ist, glaube ich, sehr beliebt, vor allen Dingen auch so als Hintergrundbeschallung. Und ich glaube, diese Bücher erfüllen im Grunde im literarischen Raum den gleichen Zweck.
Wir haben ja schon in unserem früheren Podcast über Robert Faller gesprochen, der bekannt ist für den Begriff der Interpassivität und den würde ich hier doch stark machen wollen. Wir gucken passiv auf jemanden, der interaktiv mit einer Welt interagiert. Aber wir sehen irgendeine Form von Trennung, irgendeine Form von Bruch. Wir scheinen die Ordnung, die Logik einer Welt, ihre Mechanismen, ihr System zu verstehen. Und das scheint mir schon ganz entscheidend. Diese seltsame Kombination von Passivität und Aktivität, von Verstehen und Nicht-Verstehen einer Welt. Ich möchte diese Einpflegung von Rollenspielsystemen ganz gerne mit sowas wie Basis und Überbau erklären. Ich habe immer das Gefühl, die Rollenspielsysteme innerhalb dieser Bücher sind so die Ideologie des Ganzen, sind die harten, unabänderbaren Fakten aber auch. Sie sind irgendwie die Wirklichkeit, die hinter dem Ganzen steht. So wie ich das Gefühl habe, oft ist bei Rollenspielen zum Beispiel die ganze Erzählung außenrum die Behauptung Und die Mechanik, das Rollenspielsystem, ist die eigentliche Handlungsanweisung. Also zum Beispiel kann man, solange man will, erzählen von Frieden und Austausch in einem Rollenspiel. Oft läuft es trotzdem darauf hinaus, dass man eben ein Schlechter ist, der durch die Welt sieht und Tausende von Kreaturen aus der Welt befördert. Und ich glaube,
weil das Spiel einen dazu antreibt, meinst du? Weil die Mechaniken des Spiels einen eigentlich sagen, hier, nutze uns.
Genau, weil im Endeffekt das, was diese Mechaniken einem sagen, immer das ist, was wirklich der Kern, die wirkliche Essenz eines Spiels ausmacht. Lit-RPGs erzählen auch von einer Welt, in der es eigentlich nicht mehr sowas wie eine vierte Wand gibt. Insofern, dass wir immer die Mechaniken, die alles steuern, auf irgendeiner Ebene begreifen. Wir wissen, diesen Schlag hier, das ist nicht bestimmt von Zufall und Glück allein, sondern auch davon, dass der eine Stärke von 14 ist. Also das ist eine Ordnung, die, wie vielleicht bei der Gamer Theory von Mackenzie Walk, in der quantifizierbare Einheiten miteinander in Austausch treten und damit die Welt bilden. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Reizes, oder? Dass das so greifbar, dass das logisch ist auf irgendeiner Ebene, dass wir die Abstraktion menschlicher Erfahrung heruntergebrochen haben auf konkrete Zahlenwerte. Also das ist im Endeffekt auch, sagen wir, so Positivismus-Literatur.
Ja, genau. Und ich glaube eben auch auf der anderen Seite in den Game Studies, also die Disziplin, die sich ja wirklich mit dem akademischen Erforschen von Spielen beschäftigt, die hat ja in ihrem Ursprung immer dieses Tauziehen gehabt zwischen, also was braucht ein Spiel, damit es ein Spiel ist? Nämlich einerseits irgendwie das Narrative und dann das Ludische, also das Spielerische. Und sozusagen die Art, wie man das Ludische am meisten zurückdrängen kann, ist ja häufig was, was man dann eben bei sowas wie so interaktiven Filmen oder irgendwie sowas findet. Also das heißt, da ist das Spielelement nur noch sehr gering und das narrative Element ist sehr stark, während, wenn, weiß ich nicht, so ein Spiel wie Tetris oder sowas natürlich rein spielerisch ist und die Story eigentlich keine Rolle spielt.
Auf der anderen Seite ständ dann sowas wie die Walking-Simulatoren der 2010er, sowas wie Dear Esther oder sowas, die wirklich nur noch das Laufen durch eine sich vollführende Geschichte anbieten.
Die Walking-Simulatoren sind vielleicht ganz, ganz kurz vor der Grenze, wo es kein Spiel mehr ist. Und wenn man über diese Grenze auf die andere Seite springen würde, würde man sozusagen bei Lit-RPG landen, finde ich. Also das heißt, da hat man quasi das maximale Ludische, was in der Literatur, in der passiven Literatur halt möglich ist, sozusagen.
Und ich meine, es ist ja ein Trend allgemein, oder? So diese Spiellogik, die beschäftigt uns heute. Wir denken an den Erfolg von sowas wie Squid Game oder die Hunger Games, die ja beide schon die Games jeweils im Namen tragen. Wir denken, wenn wir so in diese Isekai, Anime, Manga oder Serienwelt gehen, auch sowas an wie Sword Art Online, an Guns, an Alice in Borderlands. Ich denke vielleicht auch an so Sachen wie Guns Akimbo, der ja auch so eine Videospielwelt gezeigt hat. So ein Film mit Daniel Radcliffe, dem Harry Potter Darsteller von vor ein paar Jahren, der auch sowas Ähnliches aufbaut. Also das Thema umgibt uns eigentlich die ganze Zeit und es gibt jetzt, wie du schon das so aufdeutest, wirklich so ein Spektrum von Interaktivität, Passivität, ludisches Narratives, natürlich auch irgendwo in der Mitte immer dieses Ludonarrative. Ich glaube, das war ja so auch eine der Fragen der Game Studies in den 2000ern, 2010ern, die ludonarrative Dissonanz, diese Diskrepanz zwischen dem Erzählenden und dem Spielerischen und den Widersprüchen, die dabei aufgeworfen werden. Und ich finde diese Konstellation heute auf jeden Fall interessant, dass sich das in alle Richtungen so ausbreitet. Denn ich habe in einem Text von vor, ich glaube, 7 oder 8 Jahren noch geschrieben, ich glaube nicht, dass wir heute ein dominantes Medium haben, sondern alle bedienen sich beieinander, überall entstehen Hybridisierungen. Aber ich glaube, die Logik des Spiels scheint sich schon stärker als alle anderen Medienlogiken in alles hineinzugraben. Ich glaube, die Videospielbranche steht gerade in einem schwierigen Kontext, weil Produktionen so lang dauern, immer teurer werden. Jedes scheiternde Spiel kann irgendwie ein ganzes Studio in den Abgrund reißen. Also es ist auch so ein bisschen wie eine Blase gerade. Aber ich finde auf jeden Fall, wenn ich in diese Bücher hereinblätter, habe ich das Gefühl, wie ich in meinem Intro gesagt habe, jetzt gerade leben wir im Hochzeitalter des Videospiels.
Ja, und ich finde ein wichtiges Element, warum das Ganze in der Fiktion so gut funktioniert, ist auch, dass Spiele ja immer auch was mit Progression, mit Fortschritt zu tun haben. Ne? Man bleibt im Spiel ja nicht auf der Stelle, man levelt ab, es geht immer weiter. Das ist das, was mich beim Lesen sozusagen auch am meisten fasziniert hat, dass ich kann das noch so trashig finden irgendwie, was ich da lese, jemandem dabei zuzuschauen, wie er in Zahlenwerten sozusagen immer besser wird, erzeugt einen totalen Sog beim Lesen, weil man eben wissen will, wie es weitergeht, welche Fähigkeiten die Figur als nächstes erreicht und so weiter und so fort. Also diese Spielelogik funktioniert nicht nur für die Handlung, sondern sie funktioniert auch in der Rezeption, finde ich, dass man immer das Gefühl hat, es geht noch weiter, es passiert was und ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Und das ist ja, finde ich, auch, wenn wir uns die Frage nach Gamifizierung anschauen, immer einer der wichtigen Kritikpunkte, die man dort anbringen kann. Wenn wir in die Arbeitswelt schauen, dann haben wir oft Mitarbeiter zum Beispiel, die nicht wirklich vorankommen, die nicht aufsteigen, die nicht tolle Beförderungen oder Gehaltserhöhungen bekommen, aber die dann mit so Belohnungssystemen innerhalb des ganzen Unternehmens angereizt werden. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass mir jemand, der in der Unternehmensberatung erzählte, ja gut, oft haben wir dann Leute, die in dem Bereich eigentlich nicht mehr aufsteigen können und dann geben wir denen zum Beispiel die Teilhabe an besonderen coolen Projekten, wo die dann irgendwo mal hinfahren oder so. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist zwar theoretisch nett, aber es fühlt sich auch an wie so ein Achievement, das irgendwie aufpoppt. Weißt du, du bist jetzt Teil von diesem und jenem besonderen Projekt oder es gibt noch kleinteiligere Sachen, wo die Belohnungen dann noch trivialer sind. Und wenn ich mir Videospiele angucke in den letzten 15, 20 Jahren, dann haben wir ja vor allen Dingen die Proliferation gesehen von Belohnungen, die keine sind. Insofern, dass die ganze Zeit, wenn du zum Beispiel ein Diablo spielst oder so, 1000 von Gegenstände da irgendwie da überall liegen, 1000 Sachen aufpoppen und du sammelst das alles, aber dadurch passiert eigentlich nicht wirklich viel. Alle Konsolen haben irgendwann zusätzliche Trophäen und Achievement-Systeme da hinzugefügt, die ein Spiel noch weiter gamifizieren, also die von außen arbiträre Belohnungen für bestimmte, zum Beispiel du bist 1000 Mal mit dem Auto gegen eine Ampel gefahren oder sowas. Und ich habe immer das Gefühl, es ist wie so ein künstlicher Geschmacksverstärker, dass mittlerweile alle Genres Rollenspielsysteme haben, ist, dass alle Spiele mittlerweile permanent das Belohnungszentrum des Menschen ansprechen müssen, um irgendwie mit, sagen wir, der Reizüberflutung von Smartphones, von sozialen Medien irgendwie mithalten zu können. Und der Erfolg der Videospiele, die schiere Größe ist ja vor allen Dingen auch über Handyspiele, erfolgt, würde ich mal sagen, wo dann zum Beispiel auch Kinderspiele in Glücksspiele verwandelt worden sind. Also Kinder ziehen jetzt in FIFA die ganze Zeit irgendwelche Zufallspacks, um ihre Lieblingsspieler irgendwie zusammenzubekommen. Das heißt, Rollenspielsysteme haben alles erobert, weil sie uns die ganze Zeit ansprechen. Aber für mich scheint es immer ein Akt der Manipulation, ein künstlicher Geschmacksverstärker, etwas, das irgendwie einen bitteren Beigeschmack hat für mich. Kannst du das nachvollziehen oder bin ich da jetzt irgendwie zu sehr Apokalyptiker?
Nein, es hat ja einen einzelnen Zweck und das ist, dass die Leute dann mehr spielen sollen. Mhm. Also mehr Zeit verbringen sollen, vielleicht mehr Werbung sehen oder im Zweifelsfall echtes Geld ausgeben und so weiter. Das ist ja der einzige Grund, warum es diese zusätzliche Gamifizierung des eigentlich schon vorhandenen Spiels sozusagen entsteht. Ja. Wir haben ja ein bisschen vorher drüber geredet. Ich bin ja gar nicht so ein großer Gamer. Ich habe vor allen Dingen auch nie großartig irgendwelche RPGs oder vor allen Dingen nicht MMO-RPGs gespielt. Aber ich spiele natürlich ganz viel Magic the Gathering. Das ist ja so meine Droge. Und auch da ist es so, dass in dem digitalen Client, mit dem man das spielen kann, jetzt seit ein paar Monaten kriegt man plötzlich, gibt es zusätzliche Achievements, die einem nichts bringen, außer irgendwelchen neuen Avataren oder sowas. Aber wo auch ich dann manchmal denke so, wenn ich jetzt noch so und so viel Spiele in genau diesem Modus, den ich eigentlich gar nicht so gut finde oder den ich gar nicht so gerne spiele, dann kriege ich da ein Achievement. Also mache ich das doch jetzt mal, statt was anderes zu machen.
Ja. Für mich ist das immer die Logik des volatilen, entfesselten Kapitals, zum Beispiel der Börse von E-Trading und so weiter, von mir aus auch zum Beispiel dem, was bei Krypto und so passiert, übertragen eben in neue Bereiche. Also wir haben diese Number-Go-Up-Satisfaktion, diese Logik des schieren Akkumulierens wird in alle Gesellschaftsbereiche übertragen und das sehen wir dann eben auch hier, wenn dann hier neue Gegenstände, neue Statuswerte auftauchen und dann steigt der Wert nochmal um 2 Punkte und wir denken, boah, cool, unser Charakter ist noch mal stärker geworden und wir haben dafür irgendwie was Greifbares. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass der Triumphzug des Videospiels auch auf irgendeiner Ebene so der Triumphzug von der neuen Form von entfesseltem Kapital halt ist. Also das ist, wo ich dann auf so einer wirtschaftsanalytischen Ebene immer hinkomme. Also es ist so ein Ausdruck unserer Verhältnisse.
Ja, und es gibt wohl ja auch ein verwandtes Genre, das also nicht direkt Lit-RPG ist, was also sich dadurch unterscheidet. Das folgt ähnlichen Mechanismen, aber es gibt halt keine Stats tatsächlich im Text. Das ist so ein bisschen der größte Unterschied. Und das nennt sich ja sogar Progression Fantasy oder ja, auch Prog Fantasy.
Und auch auf Royal Road auch ein großes Genre auf jeden Fall.
Genau, das heißt, da ist es schon im Namen drin, dass es eigentlich um nichts anderes geht, als irgendwie voranzukommen. Und nicht irgendwie narrativ voranzukommen oder so, sondern halt einfach, keine Ahnung, was zu erreichen im Leben.
Ich meine, da würde doch wirklich nun jeder so Gesellschaftstheoretiker aufhorchen. Ah, okay, wir haben Progress, Fortschritt, ohnehin schon ein Begriff, der seit, was weiß ich, Walter Benjamin oder so wahnsinnig komplex ist, wenn wir uns das angucken, der da so gesetzt wird, der was inhärent Positives ist, der uns auch so als Karotte entlangzieht. Also hier haben wir wirklich ein perfektes Abbilden von gesellschaftlichen Verhältnissen, die halt so verhärtet werden, die so stärker eben in uns hineingeprügelt werden. Also es ist ja auch ein Erlernen irgendwie, eine Befriedigung an einem quantifizierten Fortschritt. Und natürlich wollen wir danach dann auch da rausgehen, also das ist jetzt natürlich versimpelt gesagt, und wollen unsere persönlichen Stats pushen und so. Und ich merke das ja auch selbst an mir, dass ich anfällig bin für solche Mechanismen. Also bevor ich die blöde Uhr hier am Arm hatte, die mir sagt, du sollst jeden Tag 10.000 Schritte laufen, habe ich wahrscheinlich nicht immer auf exakt diese Nummer oder halt was Höheres hingearbeitet und bin auch nochmal irgendwie in meinem Leben noch einmal extra um den Block gegangen, um noch 500 Schritte extra irgendwie zu sammeln. Also ich glaube, für diese schiere Logik der Akkumulation, der Highscore, sind wir alle total anfällig, und dass das in einem Genre so offenkundig ausgestellt wird, scheint mir auch von einer Welt zu sprechen, die auch auf einer anderen Weise, wie ich das vorhin gesagt habe, so nicht mehr richtig eine vierte Wand haben. Ich habe das Gefühl, es gibt immer schon ein Gefühl von ein Bewusstsein für unsere Welt, so dieser Meta-Humor, das Postmoderne an sich als Produkt der 90er, der 80er und jetzt irgendwie ganz stark in der Gegenwart, ist ja auch immer ein Gefühl von, wir wissen eigentlich schon alles über die Welt, wir wollen es jetzt nur neu arrangieren und wir können auch als Wissende dort angesprochen werden. Also ich denke das immer für mich auch zum Beispiel in der Wrestling-Logik, dort gab es ja ursprünglich den Begriff von Kayfabe, so eine Fiktionalisierung der Welt, wir tun so, als wäre dort alles echt. Irgendwann gab es in den 90ern große Umbrüche, wo dann plötzlich Wrestler aufbegehrt haben, und heute hast du so Entsprechungen von so einer Figur wie Deadpool, die weiß, wie die Logik von Comics ist, mit jemandem wie Kevin Owens, der die ganze Zeit weiß, okay, das ist die Logik von Wrestling, und wenn eine Figur, ein Wrestler, als jemand anders wiederkommt und es wird gesagt, das ist der Bruder, dann sitzt der die ganze Zeit da in der Show und sagt, nein, das ist doch Elijah von früher, das ist nicht sein Bruder. Als einziger, während alle anderen eben, ja, da weiter an diese Logik dieser Welt glauben. Also das heißt, überall tun sich, würde ich sagen, in allen Formen von Erzählungen so Brüche auf. Also ich denke auch immer zum Beispiel an die Superheldenfilme, wo wir heute ja auch manchmal wissen, der und der kann nicht sterben, weil er noch einen 3-Film-Vertrag hat oder sowas, wo die Fans sich ja auch immer identifizieren über das, was hinter den Kulissen passiert. Also ich glaube, so eine Form von Transparenz oder zumindest die Illusion von Transparenz ist ganz prägend für die Art, wie wir heute auf die Welt gucken, ob es Politik oder Wirtschaft oder eben Fiktion ist, tut da überhaupt keinen Unterschied. Und dass wir hier so offen die nackte Mechanik der Welt, die Zahnräder der Welt gezeigt bekommen, ist, glaube ich, Ausdruck dieser Erfahrung.
Ja, ich weiß, dass ich jetzt, wenn ich in dieses Flugzeug steige, damit das Ende dieses Planeten beschleunige, aber ich tue es halt trotzdem.
Wir sollten vielleicht mal langsam zur Konkretisierung anhand von Dungeon Crawler Karl kommen, aber da habe ich auch immer so ein seltsames Gefühl von Unausweichlichkeit gehabt. Ich weiß, hier geht es auch irgendwie um eine bösere, finstere Firma, die das Ganze mitbestimmt, und die wird irgendwann sicher auch zum Gegner, so wie es immer irgendwo eine böse, finstere Firma gibt, und trotzdem hatte ich das Gefühl, man lässt sich auch schon sehr schnell auf die erbarmungslose Logik dieser Welt ein. Ich würde es vielleicht so ein bisschen mit Kafka vergleichen wollen, nur dass man nicht eines Morgens zum Ungeziefer sich verwandelt hat, sondern eines Nachts verwandelt sich dann auf einmal die ganze Welt in ein gewaltiges Videospiel. Unsere Hauptfigur ist ein
ehemaliger Küstenwachenpolizist. Das heißt, damit schafft der Autor Matt Dinnemann die Voraussetzung dafür, dass er körperlich fit ist, dass er mal ein bisschen was gelernt hat übers Kämpfen und so. Es kommt sogar ganz am Anfang in einem der Kapitel, sogar so explizit wird es genannt, so nach dem Motto, die Leute denken immer, wir bei der Küstenwache machen gar nichts, aber wir haben auch richtig was gelernt und so. Aber er ist halt auch trotzdem nicht so ein voll militarisierter Typ. Er ist ganz eigentlich so ein gemütliches Couch-Potato, hat ein gutes Herz, wurde natürlich von seiner Freundin verlassen, die ihn auch betrogen hat, um nochmal auch zu zeigen, er hat nichts mehr zu verlieren und er ist auch selbst Gamer, aber er ist nicht so ein Hardcore-Gamer, sodass das schon wieder unsympathisch wäre.
Er ist kein schlimmer Nerd, keine Sorge, meine lieben Leser.
Richtig, genau. Also ich meine, ich glaube ja, man sagt Gary Stu zu dieser männlichen Variante von Mary Sue-Figuren. Ja. Und ich finde, da passt er wirklich 1:1 rein. Er ist so jemand, mit dem sich jeder so ein bisschen identifizieren kann, aber gleichzeitig ist er nicht eine Figur, die irgendwie, also es wird zum Beispiel nie großartig über sein Sozialleben von früher irgendwie sowas gesprochen. Das findet eigentlich nicht statt. Er ist
höchstens in so vagen Urszenen in der Beziehung zu seinem Vater, oder?
Zu seinem Vater, stimmt.
Ich glaube, das
ja, genau,
ist so das
schon.
Eine an sozialem Innenleben, an psychologischem Innenleben, was ihm so zugestanden wird. Aber ja, ansonsten ist er vor allen Dingen Projektionsfläche.
Genau, und damit ist er genau natürlich eine Videospielfigur im Grunde.
Genau wie die wird er dann zusammen mit der Katze seiner Ex-Freundin eben in diese von der Firma Borrent organisierte riesige Game-Show gebracht, in der die Welt in so eine Abordnung von Kelleretagen ist, in der man sich nach und nach immer weiter nach unten arbeiten muss. Man kämpft dabei gegen Gegner, man steigt im Level auf. Zwischendurch gibt es so ein bisschen vielleicht bei den Hunger Games auch eben so eine Medienwelt. Wenn da gesagt wird Game Show, dann ist die auch umgeben zum einen von einer Welt der sozialen Medien, in der man eben Erfolg haben soll bei einer Öffentlichkeit, die einem dafür Popularität und im Idealfall auch Sponsoren zugestehen. Und andererseits ist da auch eine Welt eben von Interviews und Analyseshows, die eben über die Ereignisse auf dieser riesigen gamifizierten Gamespace-Welt berichten.
Ja, und das ist halt wirklich die ganze Welt. Also die Hintergrundgeschichte ist, dass sozusagen dieser Konzern oder verschiedene intergalaktische Konzerne, die sich da abwechseln in der Ausrichtung dieser Spiele, immer hingehen, irgendwelche Planeten einfach komplett platt machen. Also man muss sich wirklich vorstellen, es beginnt damit, dass alle Gebäude und so weiter in die Erde sinken und nur die Leute übrig bleiben, die zufällig gerade an der frischen Luft waren. Und aus den Rohmaterialien, die die Firmen sozusagen daraus gewinnen, werden dann auch die Level gebaut. Das heißt, in den Levels finden sich Neuzusammensetzungen und Pervertierungen sozusagen von sowohl irdischen Monstern, sag ich mal, Tieren, Figuren und von anderen Planetensystemen sozusagen, die dann halt so die Form von typischen Fantasy-Monstern wie Goblins oder irgendwie sowas halt annehmen können.
Das heißt, es ist tatsächlich unmittelbar die Welt verwandelt worden. Wie du schon sagst, man findet überall diese Residuen der früheren Existenz. Nur ist es eben alles in einen neuen Kontext, in eine neue Logik gestellt worden. Genau wie die Orte selbst verformt und neu arrangiert werden, wurde auch die Logik unserer Welt neu arrangiert. Man kann sich das vielleicht auch so vorstellen, am besten anhand der Statuswerte, denn die basieren ganz lose auf dem, was man vorher als Mensch eben auch schon konnte und nicht konnte. Das heißt, ein besonders starker Mensch wird einen höheren Stärkewert haben, ein intelligenter Mensch wird einen höheren Intellekt-Stat halt haben. Aber es ist nicht irgendwie 1:1 exakt so übertragbar, sondern diese Werte sind auch so ein seltsames Abstraktum. Nur, dass sich der Körper dann doch komplett verändert dadurch, dass er resilienter wird, stärker wird, dass man intelligenter wird, dass man in der Lage ist, Magie auszulösen. Es gibt nicht so richtig so eine ontologische Erklärung dafür, oder? So wie der Mensch hier verwandelt wird, was damit passiert, weil es ist ja keine Computersimulation, soweit wir wissen. Wer weiß, das könnte sich ja auch irgendwann aufklären. Das wäre für mich auch ein Twist, der mich nicht total überraschen würde. Aber es ist tatsächlich so, dass mit der neuen Logik dieser Welt auf irgendeine Weise, wahrscheinlich technologisch, es wird nicht so richtig erklärt, plötzlich der Mensch zu mehr fähig ist und viele Möglichkeiten bekommt, die ihm vorher nicht zur Verfügung standen. Er kann sich auch verwandeln. Das heißt, die Existenz selbst wird formbar in einem Maße, wie sie es vorher nie war.
Dass das immer nur vage auf den eigentlichen Eigenschaften basiert, sieht man halt daran, dass diese Katze, die er mitgenommen hat, ja auch ein Spielercharakter plötzlich wird und dann anfangen kann zu sprechen. Und weil sie eine besonders hübsche Katze war, die viele Schönheitswettbewerbe gewonnen hat, also so Katzenschönheitswettbewerbe, hat sie plötzlich auch riesiges Charisma und riesige Intelligenz. Und das ist sozusagen so einer der Witze, die sich dann auch durch das hindurchzieht. Also dass sozusagen in der Katzenwelt war sie sowas, was vielleicht bei uns jetzt irgendwie ein großer Popstar gewesen wäre oder so.
Und mit dem Humor ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor dieser spezifischen Bucherfahrung angesprochen. Wir haben gerade gesagt, das Ganze kommt aus dem Self-Publishing, aus dem Fanfiction-Bereich, aus dem Internet, aus Foren. Und mir schienen die Texte und Bücher, in die ich bis jetzt reingelesen habe, schon sehr stark geprägt von dem, was ich mal allgemein die Nerdkultur nennen möchte. Oder ist es so, wie wir uns das vielleicht bei Ready Player One oder so vorstellen, ein enger Referenzrahmen, alles wird die ganze Zeit mit Erfahrungen aus der echten Welt verglichen. Selbst das Spielsystem, das ja immer so Kommentare zu allem abgibt, tut das selbst und scheint auch so das Wissen der Menschheit, das wird uns nachher erzählt, über das letzte Jahrhundert hinweg so mit aufgesaugt zu haben. Das heißt, man bekommt, wie du schon so beschrieben hast, so fast so eine Parodie auf die Menschheit oder eine Farce oder so eine grobe Verzerrung des Ganzen. Aber so ein, sagen wir mal, sehr zynischer, so ein bisschen South Park-mäßiger Humor prägt das Ganze sehr stark und ist allgemein, wenn ich das aus verschiedenen Texten sehe, auch allgemein prägend für so das Lit-RPG-mäßige, weil so dieses Aufbrechen der Welt, diese vierte Wand, diese Deadpool-mäßige Logik scheint da relativ breit zu funktionieren. Ich musste bei diesem spezifischen Spiel, ich weiß nicht, du wirst es nicht gespielt haben, vor allen Dingen an die Borderlands-Reihe denken. Das ist auch so eine Art so Action-Rollenspiel, wo man ganz viel Loot sammelt und das hat so einen Humor, der ganz nah hier dran ist, der auch irgendwie von
vor kurzem verfilmt worden auch.
Stimmt,
oder?
Genau. Es gab vor kurzem tatsächlich eine Verfilmung. Ja, das spricht auch nochmal dafür, dass wir gerade sehen, wie sich das Videospiel ausbreitet. Es war in diesem Fall, glaube ich, weder kritisch noch finanziell ein riesiger Erfolg. Aber der Humor basiert oft auf dem Krassen, dem Übersteigerten, auf so einer gewissen Detachiertheit, einem schwarzen Blick auf Gewalt und Tod und Zerstörung, die immer so ein bisschen ironisiert und ästhetisiert werden. Ich muss persönlich sagen, ich fand das sehr anstrengend zu lesen und hatte da nicht so wahnsinnig viel Freude dran, auch wenn ich das Ganze hier vielleicht thematisch interessant finde.
Ja, es ist dieser Snark, ne? Ja. Das ist ja im Grunde eine Rüstung, die sich die Nerds selber anziehen, um auf die Welt blicken zu können, in der sie ja nach wie vor sich selbst als Außenseiter sehen. Selbst wenn sie das vielleicht schon gar nicht mehr überall sind, wenn man so über den Siegeszug der Tech-Milliardäre und so weiter irgendwie nachdenkt. Deswegen finde ich es auch übrigens total passend, dass ausgerechnet die Produktionsfirma von Seth MacFarlane sich die Rechte jetzt an Dungeon Crawler Karl gesichert hat, weil das ist ja genau die gleiche Art von Blick auf die Welt und von snarky Humor, genau.
Ja, also der Cutaway aus Family Guy ist da nie weit.
Genau. Und interessant finde ich dabei, dass das Buch natürlich clever genug ist. Wie ich gesagt habe, die Hauptfigur hat ein großes Herz, hinterfragt das System, hinterfragt seine Logik, hilft den Schwachen. Es gibt einen ganzen Handlungsstrang, der sich nur darum dreht, dass er und seine Katze einer Gruppe von Senioren, die sozusagen irgendwie mehr oder weniger zufällig in diesen Dungeon gefallen sind, dabei helfen, weiterzukommen und eben nicht zermalmt zu werden von dieser grandiosen Logik, dass nämlich auch alle paar Tage einer dieser Floors dann wieder in sich zusammenbricht und dann gleich Millionen von Leute auf einmal auslöscht, die es halt nicht geschafft haben, bis zu einem gewissen Grad weiterzukommen. Also, der hat ein gutes Herz, aber die Dinge, die ihnen begegnen, zeugen meiner Ansicht nach in dieser snarky Pervertierung auch teilweise von einer ziemlich großen Grausamkeit. Ja. Also vor allen Dingen in diesen Level-Bossen, die sie teilweise besiegen müssen, denn natürlich, es folgt wirklich genau den gleichen Regeln von Videospielen. Es gibt also Neighborhood-Bosses und dann Borrow-Bosses und so weiter. Und da tauchen dann solche Figuren auf wie The Hoarder, also irgendwie so eine Crazy Cat Lady, die irgendwie sich umgeben hat mit Gegenständen, oder eine Karen-Krake, dieses Klischee der weißen, übervorsichtigen amerikanischen Mittelklassefrau irgendwie sowas aufgreifen. Das wird sozusagen dann der dieser Firma zugeschrieben natürlich, dass die pervertiert hat, und das wird auch immer beschrieben im Text, dass das alles so schrecklich pervers ist. Aber ich denke mir die ganze Zeit, ja, aber es kommt ja aus dem gleichen Kopf, der sich den Rest des Buches ausgedacht hat. Also irgendwo müssen diese Ideen ja herkommen.
Das ist exakt auch eine Erfahrung, die ich gehabt habe. Es gibt diese Horderin und die spricht auf Spanisch. Und wenn man ihre Texte sich übersetzen lässt oder wenn man des Spanischen mächtig ist, dann sieht man, dass die irgendwie über ihre Kinder spricht, dass die ganz verzweifelt ist, dass die auch irgendwie Angst hat. Und unsere Hauptfigur bekommt durch eine Begünstigung der KI, die alles steuert, vor allen Dingen starke Füße, lernt zu treten, läuft die ganze Zeit barfuß rum. Das heißt, die Fähigkeit unserer Hauptfigur ist im wahrsten Sinne des Wortes nach unten treten. Und ich würde sagen, das ist ja auch, was sich hier durchzieht. Du hast schon recht, da ist immer der große andere, dass das böse System, das man benutzen kann, um eben die Schuld von sich selbst abzuweisen. Aber ich würde schon sagen, dass hier so ein großer Sadismus, so ein zynisches, ekelhaftes herablassendes Grundkonstrukt irgendwie existiert. Und du hast recht, später wird das bestimmt alles aufgebrochen werden und wir werden hier wahrscheinlich auch noch ein paar Twists haben, die die Logik dieser Welt in irgendeiner Form relativieren. Aber ich dachte trotzdem, ja, aber jetzt gerade in diesem Moment, in der Art, wie hier gedacht wird, erkennt man schon eben eine Position, die mir überhaupt nicht sympathisch ist. Und weißt du, das ist vielleicht dann auch etwas, wenn wir uns angucken, was dann manchmal mit ihm passiert, dieses Sentimentale, das kenne ich auch von sowas wie South Park oder sowas, weil das Problem ist, dass Trey Parker und Matt Stone, die beiden, die das machen, nicht wirklich irgendwie Nihilisten und Zyniker sind, sondern dass die trotz ihrer libertären Gleichgültigkeit, die sie so nach vorne tragen, immer wieder auch an Sachen stark glauben und ganz oft enden Folgen dann damit, dann doch einen Appell zu machen und alle müssen zusammenkommen und da ist so ein seltsamer Zentrismus. Und ich sehe auch hier irgendwie so eine seltsame Sentimentalität, die alles in seinem zynischen Gestus dann doch wieder entlarvt. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Die Marx Brothers in der frühen Phase ihrer Karriere waren tatsächlich Anarchisten, die für Chaos sorgen. Sie kommen gerade in Coconuts, Animal Crackers, Horse Feathers, Monkey Business und Duck Soup, kommen sie an Orte, die organisiert sind und sorgen für Unordnung und das hat irgendeine Form von Sprengkraft. Und ab A Night at the Opera sind sie bei einem neuen Studio unter neuer Führung und bekommen auf einmal eine Mission und helfen in ihrem Chaos auf einmal Liebespaaren zusammenzufinden und setzen sich für Dinge ein. Und sie erschienen mir immer viel weniger zynisch und viel weniger grausam, wenn sie einfach Agenten des Chaos sind, wenn sie einfach irgendwie wilde Kinder sind, die umherstürmen. Aber in dem Moment, in dem sie eine wirklich emotionale Aufgabe bekommen, denkt man mehr über sie nach und sieht auch manchmal irgendwie wirklich eine Grausamkeit in den Augen von Groucho oder Harpo, der dann irgendwie wieder einer Frau nachläuft. Und genauso empfinde ich das bei vielen von diesen Serien oder Filmen, die dann doch irgendwie noch eine Wendung hinhaben zum wahren Empfinden, die dann doch noch eine Aufrichtigkeit hinter der Ironie hervorbringen. Und das fand ich hier wirklich ganz nervig. Also wenn dann doch noch mit großer Aufrichtigkeit irgendwie so eine Altenpflegerin und ihr Leben nacherzählt wird und man gesagt hat, ja, die hat sich richtig für vieles eingesetzt und die war so gut im Herzen und trotzdem wird sie dann jetzt halt in diesem Moment von irgendeinem Elementar zerfetzt oder sowas. Und das hat mir so böse aufgestoßen, so sauer aufgestoßen. Also das hat das Buch wirklich für mich sehr viel schlechter gemacht nochmal, als es auf den ersten Blick war.
Ja, und auch diese positiven Figuren sind halt trotzdem Klischees. Also irgendwie die aufopferungsvolle Altenpflegerin, die, glaube ich, auch Hispanic-Hintergrund hat zum Beispiel. Mhm. Und so die wirklich komplexen Gefühlsregungen des menschlichen Daseins kommen halt nicht vor. Ich finde zum Beispiel auch total interessant, dass Sex immer auf so einer Art Witzebene existiert. Also es wird nicht boulderisiert, das Buch und so. Aber man hat schon auch den Eindruck, so richtig wissen die Figuren auch nicht, was das ist. bis hin dazu, dass das Buch einen expliziten No-Homo-Moment hat, wo sogar wirklich er sagt, ja, ich bin ja nicht schwul, ja, aber es ist ja eigentlich egal auch und so. Also das fand ich auch alles sehr typisch eigentlich auch wieder. Dann für diese Art von Kultur.
Ich finde, da merkt man, wenn eine Weltanschauung, die alles quantifizieren will, an die Grauzonen, an die Unwägnisse des menschlichen Lebens herantritt, wird es eben schwierig. Emotionen kann man dann eben schlecht auf einer Skala von 1 bis 10 immer beschreiben. Und auch Sexualität ist ja, auch wenn das dann manchmal Pickup-Artists und irgendwelche Verführungsgurus oder so glauben, nicht ein Spiel von Nummern, wo man die 6 von 10 erobert, immer indem man einen richtigen Winkel auf sie zuläuft und für die exakt richtige Zahl von Minuten irgendwie anspricht und dann hat man Sex mit der richtigen Anzahl von Bewegungen und dann sind alle am Ziel, sondern das menschliche Leben ist ja breiter und komplexer und manchmal schwer zu greifen. Und daran liegt auch irgendwie eine Freude in der Ambiguität, in den Sachen, die eben ambivalent sind und die immer so ein bisschen schweben. Und ich habe das Gefühl, dafür gibt es hier keine Zahlen und dafür gibt es hier keine Sprache. Ich will nicht sagen, dass nicht andere Autoren, die eben besser schreiben können in dieser Welt, dazu eher in der Lage sind. Aber mir schien das schon bezeichnend, dass Matt Dinneman eben gerade in diesen Bereichen scheitert oder immer darüber lachen muss. Also das ist vielleicht dann auch so das grundsätzlich pubertäre, infantile, das dieses Buch hier bestimmt.
Ja. Ich fand trotzdem bei aller Kritik, dass dieser Sog beim Lesen durchaus entsteht. Also ich fand es schon spannend, immer zu wissen, was als nächstes passiert, welche Fähigkeiten er jetzt oder sie beide jetzt noch gewinnen werden. Wobei auch da natürlich es interessant ist, dass natürlich nicht am Anfang, also innerhalb des Narrativs, nicht am Anfang alle Regeln klar erklärt werden, sondern es kommt immer weiter auch raus, dass sozusagen die KI auch die Regeln nach Beliebigkeit so ein bisschen verschieben kann. So dass natürlich auch für den Autor damit immer alle Wege offen bleiben. Ja? Also er muss sich nicht an seine eigenen Regeln halten im Zweifelsfall. Aber trotzdem fand ich das spannend. Ich fand spannend, genau dieser Spiellogik zu folgen beim Lesen. Das ist auf jeden Fall so ein Buch, was ich auch so für kurze, was ich normalerweise nicht mache, dann so, ich habe nur noch 5 Minuten, ich lese mal gerade 5 Minuten weiter. Also das fand ich auf jeden Fall vorhanden.
Auf so einer ganz basalen Ebene bin ich für sowas ja auch immer empfänglich. Weißt du, meine Freundin und ich, wir spielen dann doch mit gewisser Freude die sehr dummen, sehr langweiligen Diablo-Spiele, weil man ganz gut dann eben zusammen mit so 40% Aufmerksamkeit sich durch Horden von Gegnern schnetzeln kann, während man sich vom Tag erzählt oder von irgendwelchen Begegnungen und über Sachen nochmal zusammen nachdenkt. Also dieses Sammeln und Werte steigen lassen und dann findet man doch noch einen legendären Gegenstand oder so. So, das ist ja gut, um es irgendwie so im Hintergrund zu haben, so dieses, ich glaube, das hat dieselbe Art von Halbaktivität, Passivität, die man vielleicht auch manchmal in dieser Art von Unterhaltung sucht. Aber ich glaube, ich würde das halt nie, sagen wir, von so einer Kritikerposition loben wollen und irgendwie besonders herausarbeiten. Und es hinterlässt mich auch meistens schon irgendwie mit so einem etwas leeren Gefühl. Also das ist, glaube ich, auch, warum Videospiele allgemein so in der Gegenwart mich oft nicht so ansprechen, weil ich das Gefühl habe, irgendwann bedeuten diese Belohnungen und diese Steigerungen nichts mehr. Weißt du, ich habe diese ganz eindrückliche Erfahrung im Kopf, sicher ein prägendes Spiel für so meine Generation, Gothic 1, das habe ich ein bisschen später gespielt, aber immer wenn man da irgendwas neu gelernt hat, bedeutet das wirklich einen Unterschied. Also ob man mit dem Stock wirklich nur so einen müden Schlag ausführen konnte oder dann auf Schwertkampfstufe 1 wirklich so eine dreifach, vierfach Schlagkombo machen konnte. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich glaube, ich bin immer Fan davon, wenn in Rollenspielen Veränderungen punktuell, aber groß sind. Also wenn man nicht irgendwie 10.000 Mal plus 1% Steigerung bekommt, sondern wenn die Schritte wirklich einen Unterschied machen für die eigentliche Spielerfahrung. Und das finde ich immer so schade, dass man in dieser Welt von 1.000 Belohnungen untergeht und dass die eben alle nichts mehr bedeuten. Also dass diese, weißt du, das ist ja auch die Logik, die wir vielleicht von Social Media kennen, dass es einen so ein bisschen abstumpft und dass man eigentlich dann einen größeren Hit irgendwie braucht. Aber so 1.000 kleine Einzelnachrichten, das finde ich sehr unbefriedigend. Das ist bei Literatur nicht anders. Also ich glaube, ich hätte da lieber 3 große Ereignisse in einem Buch als 20 Mal einen Levelaufstieg.
Und interessanterweise haben Pen-and-Paper-Rollenspiele witzigerweise diese Entwicklung über die letzten 40 Jahre eigentlich eher auch sogar in diese Richtung gemacht. Also während es bei den frühen Systemen so in den 80ern, das sehr beliebt war, dass es für jedes einzelne Ding, was man kann, irgendeine Zahl gibt, die man hinterschreiben kann. Neuere Systeme so ab den Mitte der 2000er setzen darauf, dass man eigentlich viel mehr erzählt, viel weniger Proben würfelt, viel weniger Zahlen auf seinem Charakterbogen hat und sogar, war witzigerweise etwas, womit ich mich parallel beschäftigt habe, während ich mich mit diesen Büchern beschäftigt habe, dass Storytelling kollaborativer geworden ist. Also so neuere Systeme wie Fate oder Powered by the Apocalypse setzen darauf, dass auch den Spielern Agency gegeben wird, zu sagen, ja, ich mache das, denn... Und dann erfinden sie selbst einen Teil des Hintergrundes, was sozusagen eigentlich der Aufgabe, die Aufgabe des Spielleiters oder der Spielleitung wäre. Also das heißt, da wird eigentlich genau, gibt es eine umgekehrte Entwicklung weg von den Klauen dieses Systems, das alles quantifiziert hat, hin zu wirklich einem gemeinsamen Weltbauen und Geschichten erzählen. Und interessanterweise scheint es ja bei Videospielen umgekehrt zu sein.
Ich finde das ganz interessant, weil meine Erfahrung als Game Master bei Das Schwarze Auge als Spielleiter war auch immer, dass ich das Auswürfeln von irgendwelchen Sachen immer eher uninteressant fand, sondern immer spannend fand, was überlegen sich die Leute. Also nicht, wie gewinnen sie den Kampf mit schieren Werten, sondern überlegen sie sich irgendwelche interessanten Strategien, probieren sie was aus. Und wenn dann irgendwie der Zwerg von Lars oder wer es war, der dann da saß, mit dem Fuß dir stecken blieb in der Tür, die er eintreten wollte, dann war das für mich unterhaltsamer als irgendwie 20 Kämpfe, wo dann nachher immer plus irgendwie 5 Stärke oder neue Gegenstände rauskamen oder so. Also die Momente waren immer Sachen, wo Ungewöhnliches passiert, das vielleicht nicht direkt in Mechanik abzubilden ist.
Ja, das finde ich übrigens auch bei diesem Buch so. Diese kleinen Kämpfe, die man ja auch in Videospielen die ganze Zeit machen muss, das einfach um Punkte zu sammeln, gibt es ja immer diese kleinen Monster, von denen man dann irgendwie Hunderte in jedem Level tötet. Mhm. Die wurden schon, finde ich, innerhalb dieses ersten Bandes von, ich glaube, inzwischen 7 gibt es, langweilig irgendwann. Und das wurde sogar auch erwähnt im Text, glaube ich, dass das dann halt irgendwann halt so eine repetitive Routineaufgabe wird, dass man halt aber rumziehen muss, weil anders kriegt man halt die Stats nicht zusammen.
Ja, da war ich auch fasziniert. Grinding in einem Buch.
Genau, Grinding, ja, natürlich. Ja,
das ist ja super spannend, weil das ist ja ein trivialer Teil, wo ich auch immer so bin, so krass, dass Spiele so oft tatsächlich zu Arbeit werden. So wie du schon beschrieben hast, das Anreizsystem, das Achievement treibt dich bei Magic dazu, irgendwie was zu spielen, wo du vielleicht nicht so richtig Bock drauf hast, sitzt man ja öfter bei Videospielen da und macht dann, keine Ahnung, in Diablo 2 noch einen Ball-Run, um irgendwie noch Gegenstände zu kriegen, um stärker zu werden. Und das ist für mich auch der Punkt, wo ich bei Videospielen immer so ein bisschen raus bin, wo ich das Gefühl habe, so dieses Repetitive. Ich bin jemand, der tendenziell da schon zu neigt, gerne neue
Erfahrungen
zu machen.
Dabei kann man doch parallel aber auch YouTube gucken oder Twitch gucken oder während man grindet.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich war jemand, der dann immer Podcasts gehört hat, aber tendenziell...
Ja, das mache ich auch manchmal, ja.
Ja, klar, aber da sehen wir ja auch, okay, die Eigenlogik, das Eigengewicht eines Spiels reicht nicht mehr aus, sondern man braucht dann noch was Externes. Dann scheint ja irgendwas grundsätzlich falsch zu sein. Weißt du, wahrscheinlich ist das diese Erfahrung von, ich brauche immer 3 verschiedene Impulse, 3 verschiedene Quellen, auch das, was irgendwie so Kinogänger heute so nervig macht, die irgendwo vor einem sitzen und dann doch noch 3 Reels durchscrollen müssen oder sowas.
Wie fandst du denn den medienparodistischen Teil des Buchs? Ich fand den fast das Interessanteste. Dieser Blick auf die Medienlandschaft, auf Talkshows und Recaps und diese Reality-TV-Logik, dass man sozusagen auch sich besonders extrem als man selbst gerieren muss, damit man irgendwie populär wird, gezeigt wird, Momente hat, die dann Sponsoren anziehen und so weiter.
Ja, ich habe schon das Gefühl, so diese große Panik vor den neuen Medienkonstellationen, das ist für mich immer irgendwie so ein 90er-Jahre-Thema. Weißt du, da sehe ich Schlingensief irgendwo seinen Container irgendwo hinstellen und habe auch das Gefühl, ja, wir amüsieren uns zu Tode, das ist alles performativ, das ist alles fake, so völlig legitim. Das ist eine Kritik, die ja eigentlich nicht verschwunden ist, sondern nur immer neue Abstufungen bekommt. Ich habe nur das Gefühl immer, so diese Angst vor dem Fernsehen, da sehe ich da irgendwie Luhmann sitzen oder sowas und nicht unbedingt halt die Gegenwart. So, das fühlt sich für mich immer wie so ein alter Diskurs auf, der in neuen Formen aufgewärmt wird. Und das war hier nicht besonders schlecht, aber da bleibt mir jetzt auch nichts von hängen irgendwie. Also klar, da ist dann der Org-Host, der irgendwie eine besonders sadistische Show irgendwie aufbaut, aber das ist ja, was wir hier insgesamt auch haben. Oder so diese Game-Show war so oft schon Thema von so Übersteigerungen und Parodien. Das hat sich für mich alles so ein bisschen abgenutzt. Also, was war es denn da drin, was du für dich gefunden hast, das du noch interessant fandst oder mit dem du arbeiten konntest?
Vielleicht einfach dieses gesamte Ökosystem. Das fand ich schon ganz interessant, dass es also nicht nur Running Man ist sozusagen oder Squid Game oder was auch immer, Hunger Games, sondern dass es wirklich dieses gesamte Ökosystem abgebildet wird. Also
Aber die Hunger Games haben doch auch so ein Mediensystem, wo Geschenke geschickt werden und so.
Richtig, genau, die haben das, aber die haben halt zum Beispiel und die haben auch immer im Vorfeld so, dass die Kandidaten sich alle präsentieren und sowas. Aber dann zum Beispiel genau dieses Thema mit so Recaps und so Game Shows, auf die man dann nochmal eingeladen wird, und zum Beispiel diesen Org, den du erwähnt hast, das ist ja, finde ich, eher so ein YouTube-Format als jetzt ein klassisches Fernsehformat, so wie es aufgezogen wird, auch mit so einem jugendlichen Publikum. Und so
ein bisschen so ein Logan Paul-Typ oder sowas.
Richtig, genau. Und das fand ich dann doch ganz spannend, das einmal so fiktional abgebildet zu sehen, unsere heutige Medienrealität. Ich weiß nicht, ob du manchmal Anja Rützel liest oder so, die ist ja auch inzwischen eine Medienkritikerin.
Eine Trash-TV-Kolumnistin, könnte man sagen,
genau,
wenn man das so runterbrechen will.
Und die hat ja auch schon so eine eigene Soziologie sozusagen des Reality-TV inzwischen entwickelt und weil sie diesen ganzen Kosmos im Blick hat. Und das finde ich dann schon auch immer spannend, wenn sich sowas dann fiktional mal abbildet. Mhm. Weil sonst finde ich zum Beispiel in Filmversionen des Ganzen oder sowas, das Ganze doch sehr zur Vereinfachung neigt und man plötzlich wirklich das Gefühl hat, man ist wieder in den 70er Jahren, Beispiel ohne Grenzen oder sowas.
Was würdest du denn von einer Film- oder einer Serienadaption hier erwarten, die ja eben, wir haben über das Optioning schon gesprochen, irgendwo in naher Zukunft in den Startlöchern steht? Kann man das gut übertragen? Muss man da irgendwelche interessanten formalen Kniffe für finden? Also wenn wir hier ein Medium, das erzählt von der Hybridisierung von zwei verschiedenen Medien, in noch ein anderes übertragen. Was passiert dann? Was sollte dann passieren?
Gute Frage. Insofern, dass natürlich, glaube ich, diese Spielmechanismen und diese Progression tatsächlich total gut funktionieren wird, natürlich in einem seriellen Format, vielleicht auch besser als in dem Qualitätsfernsehen, was man irgendwie sieht, wo man ja immer mehr das Gefühl hat, in diesen Netflix-Serien zwischendurch sind immer 5 Folgen, wo nichts passiert, bevor dann wieder tatsächlich die Handlung weitergeht oder so. Das, glaube ich, funktioniert sehr gut. Aber das Besondere, also dieses Manifestmachen der Spielmechaniken im Text tatsächlich, das wird interessant sein, wie sie das umsetzen.
Es sieht dann doch wieder aus wie Scott Pilgrim, oder?
Ja, vermutlich, ne? Gibt es dann wahrscheinlich kleine Elemente, die dann hochsteigen oder sowas. Aber eigentlich wäre es ja am geilsten, wenn man auf seinem Second Screen parallel die ganze Zeit die Stats verfolgen könnte von den beiden oder sowas.
Das ist natürlich irgendwie eine Second Screen-Erfahrung, die so naheliegend ist. Und ich habe das Gefühl, du hast da auch so eine Antwort auf eine Frage für so Netflix und Amazon gefunden, die natürlich immer diesen Mittelteil ihrer endlos langen Staffeln haben, in denen nichts passiert. Aber wenn da wenigstens da ein Rollenspiel-Progressionssystem drin ist, hat man immer eine Rechtfertigung, diese Zeit zu füllen. Also ich habe auch das Gefühl, das ist irgendwie so ein Oppenheimer-Moment, wo nachher Leute eine ganz neue Art von Fernsehen im schlimmsten Fall bekommen, die sie immer entlang schleift mit dieser arbiträren, aufgestülpten Ordnung, diesem Überbau von eben einem Rollenspielsystem. Das will ich mir gar nicht vorstellen, weil das entlastet dann die Drehbuchautoren ja noch weiter, weil man einfach Kampf an Kampf an Kampf arrangieren kann irgendwie.
Ja, ich finde halt wirklich interessant, dass ich das Gefühl hatte, diese Lit-RPGs sind eigentlich die Lösung dieser Interaktionsgleichung, die ich vorhin mal so ein bisschen erzählt habe. Ne? Man hat sich immer wieder überlegt, wie kann man Fiktion interaktiver machen, in dem Sinne, dass man dem Konsumenten Entscheidungen überlässt, stellt sich raus, die Konsumenten wollen keine Entscheidungen, das holt sie genau aus dieser Lean-Back-Haltung raus, die sie eigentlich wollen, aber man kann die Mechanismen von Interaktivität trotzdem in die Handlung einbauen. Und dann hat man diese Idee der Interaktion und der Agency irgendwie verarbeitet, also sichtbar gemacht, transparent gemacht, aber man muss selber nichts dafür tun. Wie du gesagt hast, Interpassivität.
Ja, These, Antithese, Synthese. Jetzt haben wir hier diese neue Form von Literatur und vielleicht daraus entstehend ja auch bald eine neue Form von Serie oder von Kino. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese Hybridisierung, wie dieser Eroberungsfeldzug bestimmter Spielmechanismen sich in nächster Zukunft weiter fortsetzt. Gibt's noch was zum Abschluss zu sagen? Gibt's noch für dich so eine Art Fazit?
Ich bin froh, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich werde das beobachten, ob das noch irgendwo auftaucht in Zukunft. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sowas tatsächlich auch in Podcasts funktionieren könnte, eine solche Logik. Also weil es eben diese große Sogkraft hat, dass alles, was man serialisieren kann, kann man ja auch gamifizieren sozusagen. Und das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Schlüssel dafür.
Ja.
Aber ich werde ziemlich sicher nichts weiter davon lesen, weil ich gleichzeitig auch genau wie beim Videospielen hinterher so dieses Gefühl hatte, ja, leere Kalorien, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast.
Es integriert so eine Art Mikroserialität oder eine Serialität auf atomarer Ebene. Jeder Schritt wird klar als Abfolge, wie schon dieses Subgenre dann da heißt, Progression. Das ist irgendwie auf jeden Fall interessant. Das ist wirklich eine neue Art von Anreizstruktur, die theoretisch in alles integriert werden kann. Und wenn wir die Logik der Welt, in der wir leben, anschauen, wahrscheinlich auch integriert wird. Mal sehen, wo es Erfolg hat, wo es scheitern wird. Ich freue mich nicht auf diese Zukunft, aber ich bin immer interessiert, denn selbst wenn die Welt zugrunde geht, kann man immer daneben stehen und sich vage clever fühlen, indem man Dinge darüber sagt. Alex, vielen Dank, dass du der erste Gast hier bei Gelesen warst. Es hat mir große Freude gemacht. Ich fand das ein super spannendes Thema, das du so mitgebracht und an mich rangetragen hast. Wo findet man dich denn noch so im Internet? Gibt es irgendwas gerade von dir, was du vielleicht noch an unsere Hörer herantragen möchtest?
Ja, du hast meinen Podcast am Anfang erwähnt, der heißt Läuft und es ist ein Podcast über Medien, über vor allen Dingen Fernsehen und Internetprogramm, sage ich immer mal, also irgendwas, was mit Inhalten zu tun hat, manchmal auch Medienpolitik und der kommt alle 2 Wochen raus und das ist immer ein Interview und eine Kritik und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest einzelne Folgen für HörerInnen von Gelesen auch interessant sein können. Ich habe zum Beispiel gerade Maren Kreumann interviewt, das war ein sehr schönes Interview und ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich im Moment noch pluggen will. So, Social Media findet man mich auch überall, aber da gibt es irgendwie nichts Interessantes, glaube ich.
Ja, ich glaube, die Social Media sind ganz anders als hier noch erzählt, gar nicht so dominant, sondern auf irgendeine Weise auch selber krisenhaft gerade. Niemand ist irgendwo wirklich zu Hause. Aber ja, hört auf jeden Fall bei Läuft rein. Ich tue das auch sehr regelmäßig. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.